Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Von 15. bis 18. Mai 2025 hat in den USA eine große internationale Konferenz stattgefunden zu Tierrechten, organisiert von verschiedenen Organisationen, die sich eben der Tierrechts- oder auch Veganarbeit verschrieben haben. Und ich habe zwei Gäste hier bei mir im Tierrechtsradio, die bereit sind, von ihren Erfahrungen dort zu berichten, die mich tatsächlich Trump hin oder her vor Ort waren. Hallo und willkommen im Radio.
Hallo. Hallo.
Ja, danke, dass sich die Zeit nimmt. Jetzt einmal zunächst, wer hat das eigentlich organisiert, diesen Kongress? Weil was man so hört, die Dimensionen, über die werden wir noch reden, sind ja gewaltig.
Prinzipiell ist der Kongress organisiert worden von AVA, was so viel heißt wie Animal and Vegan Advocacy, also Tier- und Veganrecht. Es geht dabei darum, dass so viele Organisationen wie möglich zusammenkommen, sich austauschen und besser gemeinsam arbeiten können. Besseres Networking und ja.
Und die haben auch ihre eigenen Förderer, Unterstützerinnen, das heißt, die da Geld zur Verfügung stellen für diesen Kongress. Also die bekommen auch Spenden, um diesen Kongress alleine auf die Beine zu stellen.
Ist diese AVA jetzt eine Organisation, die auch noch Tierrechtsarbeit macht oder die speziell nur diesen Kongress macht, jedes Jahr?
Sie machen diese Konferenzreihe, weil es finden ja weltweit unterschiedliche Konferenzen statt, also an unterschiedlichen Orten, Amerika auf jeden Fall, Südamerika und Asien.
Es kommt auch jetzt in Zukunft der erste Kongress in Kenia zustande. Das ist überhaupt der erste Tierschutz- und Tierrechtskongress überhaupt in Afrika.
Vermutlich in einer kleineren Dimension, als in den USA jetzt war. Erzählst du mal ein bisschen, wie groß war denn dieser Kongress? Was man so hört, ist das ja gewaltig.
Es ist circa so, dass wir über 860 TeilnehmerInnen hatten. Es waren unzählige verschiedene Organisationen direkt vor Ort. Es war sehr professionell gestaltet. Es war von Anfang bis Ende durchgeplant. Es gab eine App, die dafür verwendet worden ist, nur zum Tracken, wann welcher Vortrag stattfindet, um sich gegenseitig mit anderen TeilnehmerInnen auszutauschen und den Tag am besten zu planen.
Genau, also es waren von Donnerstag bis Sonntag, eigentlich von früh bis spät, Vorträge. Es liefen durchgehend eigentlich immer drei Vorträge gleich, also am Vormittag waren drei Vorträge zur gleichen Zeit. Noch einmal, um die Größe hervorzuheben, also so viele Vorträge, die Menschen waren dann auch vor Ort, so viele Workshops, Vorträge hat es halt dort gegeben.
Jetzt gab es dort auch einen sogenannten Grantee Day und das ist ja irgendwie etwas ganz, ganz anderes, als man aus europäischen Kongressen kennt. Können Sie uns davon ein bisschen erzählen, was das ist?
Das ist ein ganz besonderer Tag bei diesem Kongress und zwar hat man als Organisation davor die Möglichkeit, sich für diesen Grantee Day zu bewerben. Und man hat dann die Möglichkeit, vor potenziellen Unterstützern oder Geldgebern seine Organisation vorzustellen. Und das sind dann Stiftungen, die dann dort sitzen sozusagen. Und da hat man die Möglichkeit, eben die Organisation zu präsentieren und im besten Falle dann auch von so einer Stiftung gefördert zu werden.
Man muss sich das Ganze auch ein wenig anders vorstellen, als es bei uns ist. Das heißt, wir hier zum Beispiel haben viele Privatpersonen, die an einzelne Organisationen spenden. Dort ist es so, dass es sehr viele Philanthropen gibt, die sehr viel Geld haben, die es an die Foundations spenden. Und diese Foundations verteilen dieses Geld dann an die Organisationen, die den Zwecken und den Sinnen dieser Philanthropen entsprechen. Und je nachdem, wie gut die Zusammenarbeit mit denen läuft, haben dann meistens diese Organisationen ein bis zwei von diesen Foundations, die dann hauptverantwortlich sind für das Geld, das ihnen zur Verfügung steht.
Das heißt, in den USA haben wir eine viel größere Arm-Reich-Schere als bei uns. Das ist natürlich nachteilig für die vielen Armen, aber insofern vorteilig, als dass es mehr Reiche gibt, unter denen dann Philanthropen sein könnten, die die Spenden verteilen, während bei uns eigentlich der Normalmensch, oder, die Spenden an die Organisationen gibt. Um da sozusagen die eigenen Ziele irgendwie, oder sich vertreten zu lassen, so muss man es eigentlich formulieren, nicht? Man geht selber arbeiten, hat daher wenig Zeit, sich für engagieren, für ein Thema, das man eben sich gerne engagieren würde, und das zahlt man einem Verein, dass der das sozusagen für einen tut. In den USA offensichtlich anders. Wo hat das Ganze stattgefunden?
In Los Angeles, Kalifornien. In einem Hotel in Marriott, und zwar direkt beim Flughafen.
Dabei handelt es sich direkt um ein reines Kongresshotel. Das heißt, um auch wieder mal ein wenig auf die Dimension dieses Kongresses einzugehen, das komplette untere Stockwerk hat nur bestanden aus Seminarräumen und einer großen Industrieküche, weil es ja auch den ganzen Tag dann immer wieder was zu essen gegeben hat. Da wurden auch direkt aufgetischt die neuesten veganen Produkte, teilweise dieses Mal auch gesponsert von Beyond Meat, wodurch halt dann alle verpflegt waren für untertags.
Jetzt habt ihr gesagt, mehr als 860 Besucher und Besucherinnen. Mhm. Gab es Vortragssäle dieser Größe?
Ja, es gab zum Beispiel den Hauptvortragsraum, der wirklich eine Riesendimension hatte, wo es eine Bühne gab, auf der gesprochen worden ist, mit zwei Seiten Leinwänden, die nochmal die Präsentationen dargestellt haben. Da haben alle Personen reingepasst und hätten noch mehr, trotz Tontechnik, Lichttechnik sowie Kameras, die dafür zuständig waren, alles auch aufzunehmen. Weil all diese Vorträge, die wir dort live anhören konnten, gibt es auch im Nachhinein verfügbar auf dem YouTube-Kanal von Aber, damit man sich auch zu Hause diese Vortragsreihe geben kann und im Nachhinein noch vielleicht etwas verinnerlichen.
Weiß man, wie viele eigentlich online dabei waren? Das war irgendwie hybrid, oder? Das Ganze.
Hybrid? Hat das nicht stattgefunden? Nein, es war nur vor Ort.
Echt? Okay, ja, also es wird nicht online übertragen?
Nein, man kann sich im Nachhinein aber eben die Videos dann über YouTube anschauen, die Vorträge.
Jetzt hast du gesagt, die haben natürlich vegan für diese KongressteilnehmerInnen gekocht. Ist dieses Hotel grundsätzlich veganfreundlich oder ausnahmsweise für solche Events? Weiß man das?
Dadurch, dass ich einfach mal sagen kann, in dem Moment, wo man die Lobby betritt, ist das eines der ersten Sachen, die einem ins Auge stechen, ein Steakhouse. Ich würde mal sagen, sie sind in dem Moment, wo der Kongress stattfindet, versuchen sie sehr stark darauf einzugehen. Auch wenn es selbst in dem Steakhouse vegane Optionen gibt, würde ich mal sagen, sie sind prinzipiell nicht dem verschrieben, aber sie versuchen, soweit es geht, Rücksicht auf ihre Gäste zu nehmen, die in dem Moment dort sind und veranstalten.
Und sie haben wirklich sehr vielfältig dann doch gekocht. Vegan. Vor Ort, genau.
Mhm. Wart ihr auf Kongressen, die in Europa stattfinden, wie Luxemburg oder Warschau bis jetzt, um einen Vergleich zu ziehen?
Ich war auf dem Kongress in Luxemburg und daher kann ich den Vergleich sehr gut ziehen, aus dem Grund, weil ich Luxemburg als einen sehr legeren, Hauptsache dem direkten Tierschutz und Tierrechten verschriebenen Kongress ansehe. Im Gegensatz dazu ist Aber auf einer sehr viel professionelleren Ebene, würde ich mal sagen. So, nicht umsonst hatten sie zum Beispiel auch den Dresscode Business Casual, wo sehr stark das Vernetzen, das Austauschen, das Besprechen verschiedener Strategien, das Nutzen unterschiedlicher Fundraising-Methoden und oder auch verschiedene neue Netzwerke nutzen, die bisher ganz außer Acht gelassen worden sind, wie beispielsweise Erasmus Plus in Europa, was ein internationales Konzept sein kann, das genutzt werden kann. Und dadurch sind die Unterschiede doch sehr konträr, obwohl beides sich dem Animal Advocacy verschrieben hatte.
Es klingt also dann viel ähnlicher wie das, was in Warschau passiert. Gibt es auch einen luxemburgartigen Kongress in den USA, wisst ihr das? Oder gibt es das gar nicht mehr? Ist die gesamte Tierschutz- und Tierrechts- und jetzt muss man sagen Veganbewegung, es steht ja auch im Namen drin, ist die jetzt in dieses professionelle Milieu gerückt?
Ich weiß nicht davon, aber bei der Größe und der Personenanzahl von den USA kann ich schon davon ausgehen, dass es noch kleinere Kongresse gibt, die jetzt schon nicht dieser Professionalität entsprechen, wo sich auch kleinere Organisationen leichter austauschen können. Aber direkt einen nennen kann ich nicht.
Ich glaube, diesen großen Kongress, also diesen Aber Summit, den gibt es, weil es ja diesen Grand Day auch dort gibt und auch deswegen hat es ja auch diese Größe. Und ja, da war es dann für uns aber vor Ort schwer zu erfahren, ob es noch kleinere Kongresse gibt.
Dresscode Business Casual klingt eben nach einem Treffen von CEOs oder irgendwie so. Hat es Medien dort gegeben, die extra eingeladen wurden, denen man das Ganze so professionell präsentieren wollte oder war da die Öffentlichkeit eigentlich nicht dabei?
Es gab auf jeden Fall Influencer, was man sagen kann, also die eine sehr, sehr hohe Reichweite auf zum Beispiel Instagram haben, also wirklich so über 200.000, 250.000 Follower. Die waren auf jeden Fall dort vertreten. Es gab auch eine Organisation oder ein Unternehmen, ich kann es nicht mehr genau sagen, Unchained TV, glaube ich, hießen die, genau. Die hat wirklich von Anfang an bis zum Ende mit ihren Kollegen einen Livestream gefilmt. Also die war immer mit der Kamera bei gewissen Happenings dabei oder auch bei Vorträgen teilweise.
Bei dem Unchained TV kann man dazu sagen, das ist ein neuer Versuch, der gerade in Amerika entsteht, eine sozusagen vegane Netflix-Variante zu bieten, wo es dabei geht, dass Videos on Demand gespielt werden, und dieses Abo ist komplett kostenlos derzeit. Es ist leicht verfügbar und man kann sich daraufhin dort viele verschiedene Filme ansehen, und sie versuchen auch das Sortiment regelmäßig zu erhöhen. Also wer solche Filme wie eben Christspiracy, Seaspiracy, all diese möglichen Filme kennt oder schon mal gesehen hat oder schauen möchte oder einen anderen empfehlen möchte, ist das zum Beispiel jetzt eine neue Art, das unter die Leute zu bringen.
Bevor wir jetzt auf die Inhalte dieses Kongresses gehen und auf das Networking, wen oder wen man nicht dort kennenlernen konnte, so als sozusagen Abschlussfrage dieses ersten Blogs, hat euch dieser Setup dieses Kongresses gefallen? Im Sinne von, würdet ihr empfehlen, dass wenn man in Österreich so einen Kongress macht, dass man ihn auch so macht? Oder wäre es besser, dass man ihn luxemburgartig macht?
Ich bin der Meinung, die Mischung könnte es machen. Ich fand den Kongress sehr interessant zu besuchen. Ich war aber auch sehr gern auf dem Kongress in Luxemburg. Und die teilweise Professionalität dieses Kongresses, wie beispielsweise dieser App, die verwendet worden ist, wodurch sich durchgehend alle Leute miteinander austauschen konnten und eigenständige Meetups organisieren konnten, fand ich wahnsinnig großartig zum Networken, aber dennoch auch diese legere Art von Luxemburg, wo man sich nicht wirklich gezwungen fühlen muss in ein gewisses Gewandschema oder ähnliches und leichter das Ganze ein wenig hat. Diese Mischung fände ich sehr interessant.
Und billiger, oder, der Eintritt?
Der Eintritt ist deswegen, glaube ich, auch so teuer, weil er eben der Hauptding in Amerika ist. Die anderen Standorte und Kongresse sind weitaus billiger. Beispielsweise war jetzt im Vergleich, ich glaube, der in Kenia nur 50 Euro.
Wie viel hat es gekostet, der Eintritt?
$250.
Für alle?
Pro Ticket.
Und was würdest du empfehlen, wenn man mit den KongressorganisatorInnen hier in Wien redet, diesen Kongress ungefähr nachmachen oder etwas anders machen?
Also ich muss sagen, ich habe mich in diesem Setting schon sehr wohl gefühlt. Es gibt halt schon mehr her, wenn es auch professioneller gestaltet wird, wenn da halt einmal zwei Leinwände stehen, wenn das mitgefilmt wird, wenn man sich das danach auch noch anschauen kann, das herzeigen kann, aber auch eben vor allem mit der App. Und ja, deswegen würde ich sowas schon auch in Österreich oder in Europa begrüßen. Die Organisation war halt auch von wirklich Anfang bis zum Ende sehr, sehr gut, und ich glaube, das macht halt dann auch so einen professionellen Summit aus, durch eben diese gute Organisation dahinter. Und ich glaube, da braucht es halt einfach auch bisschen Professionalität, dann auch im Erscheinungsbild.
Gab es irgendetwas, was euch dort nicht gefallen hat?
Es gab einen Moment, den ich selbst auch im Feedback-Fragebogen kritisiert hatte. Es gab mehrere Personen mit einem Companion Animal, dass sie
vor Ort.
Und leider wurde das bei dem Abschluss, beim Karaoke-Abend, nicht ganz so berücksichtigt, weil die Musik dort doch ziemlich laut war. Und dennoch ein, zwei Personen mit ihrem Companion Animal hineingegangen sind am Anfang, aber das hätte halt nicht sein müssen. Und ich war sehr froh, dass sie dann nach kurzer Zeit eigentlich das wieder verlassen haben.
Organisatorisch?
Ja, wie gesagt, organisatorisch finde ich, hätte man wenig besser machen können. Das Einzige, was negativ aufgefallen ist, aber das haben sie selber auch schon gesehen am Ende des Kongresses, und zwar das Frühstück. Das war Banane, Apfel und ein überzuckerter Schokomuffin.
Im heutigen Tierrechtsradio berichten wir über einen großen Tierrechtskongress, oder man sollte sagen Animal Vegan Advocacy Kongress, in Los Angeles in Kalifornien in den USA, trotz Trump, 15. bis 18. Mai 2025. Ich habe zwei Gäste im virtuellen Tierrechtsradio-Studio, die dort tatsächlich waren und davon berichten. Es ist ein sehr großer Kongress offensichtlich mit mehr als 860 BesucherInnen. Es gab auch dieses etwas, was man halt in Österreich oder in Europa nicht kennt, so den Grantee Day, wo man präsentieren konnte vor Stiftungen oder Philanthropen, Philanthropinnen, die GroßspenderInnen sein würden für Vereine oder Organisationen, um also sozusagen Geld zu lukrieren für die Tierrechts-Tierschutzarbeit oder Vegan Advocacy. Und da fließt offensichtlich ziemlich viel Geld, weil man hört in den verschiedensten europäischen Organisationen, auch insbesondere in Osteuropa, dass sie dort zu einem Gutteil aus den USA von solchen Grant-Ideen her finanziert werden. Also da scheint einiges zu fließen. Wir wissen, was jetzt Orban da treibt. Er will eben NGOs, die als Wanzen bezeichnet, überhaupt vernichten. Und dazu gehört eben insbesondere ihnen die Geldquelle abzudrehen. Das hat er in Ungarn schon recht gut geschafft durch seine Gesetze und durch die Gleichschaltung der Medien, die diese NGO-Arbeit immer schlecht machen. Jetzt versucht er, dass die Spenden, die von außerhalb Ungarns kommen, auszutrocknen. Offensichtlich genau wegen so etwas, wegen Großspender und Spenderinnen aus den USA, die eben diese Organisationen in Osteuropa finanzieren. Was diesen Kongress irgendwie noch ausgezeichnet hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich war nicht dort, aber ich kenne diese Art von Kongress nicht. Da war ein Dresscode, Business Casual, das Ganze wurde also eher so aufgezogen als ein Business Meeting zwischen verschiedenen NGOs, in Klammer Firmen, anstelle, dass es sich an Aktivisten und Aktivistinnen, Ehrenamtliche gewendet hätte, die so für Kampagnen zu rekrutieren gewesen wären. Ich war selber 2001, 2002 bei großen Kongressen in den USA und da war das eben noch ganz anders. Da wurden Kampagnen vorgestellt, da waren die meisten Menschen, die anwesend waren, einfach ehrenamtliche AktivistInnen, die irgendwo mitmachen wollten und man hat halt versucht, die eigene Kampagne so attraktiv zu machen, dass die dabei einsteigen und mithelfen. Dort scheint es da ein bisschen um was anderes gegangen zu sein und wir werden das vielleicht jetzt noch herausfinden, um was es da eigentlich gegangen ist. Ganz kurz noch zum Trump und den Einreisemodalitäten. Es gab ja eigentlich eine Warnung von diesen OrganisatorInnen, dass man an der Grenze aufpassen muss. Können Sie uns da Näheres erzählen? Was war konkret die Warnung und wie ist es euch gegangen?
Die Warnung war dahingehend, dass die Möglichkeit sehr hoch ist, dass man bei der derzeitigen Einreise in die USA wirklich durchsucht werden kann. Das spricht, der Koffer durchsucht wird, das Handgepäck, die Hosentaschen und sogar das eigene Telefon sowie deren Social-Media-Profile. Inzwischen ist es ja auch so, dass man beim Einreisevisum, das man beantragt, sogar schon seine Social-Media-Kanäle bekannt geben kann, damit die schon vorher gescreent werden. Es war aber mitunter auch der Grund, warum am Schluss des ganzen Kongresses verkündet worden ist, dass der Kongress höchstwahrscheinlich zum letzten Mal in Los Angeles stattgefunden hat und ab nächsten Jahr nach Kanada ziehen soll, weil das derzeitige Trump-Regime nicht das ist, was sie für großartig halten und ihren Kongress dort international abhalten wollen.
Hattest du Probleme bei der Einreise?
Probleme dann vor Ort hat es natürlich keine gegeben, aber wir waren schon sehr besorgt, dass etwas passieren könnte, weil ja medial doch sehr viel berichtet wurde, sehr viel negativ berichtet wurde. Und wenn man dann als Vertreter einer Tierrechtsorganisation aus Europa anreist, ist man natürlich noch einmal extra nervös, aber im Endeffekt war die Sorge umsonst. Wir sind relativ schnell durchgewunken worden, kann man fast sagen.
Stichwort Rechtsruck und Trump. In, würde ich sagen, europäischen Zusammenhängen sehe ich das sehr problematisch. Man sieht es beim Orban, wie der gezielt die Zivilgesellschaft vernichtet. Es gibt auch jetzt zwei Vorträge zu diesem Thema, wie also in Ungarn die Zivilgesellschaft zugrunde gegangen ist, aufgrund dieser spezifischen Gesetze und der ganz gezielten Hetze, die von den Staatsmedien, die vom Orban dirigiert werden, ausgegangen ist. Und wie sehr waren Rechtsruck und Trump Themen auf dem Kongress?
Es gab immer wieder Vorträge, die sich genau gezielt darauf abgestimmt haben, dass sie auf das politische Thema, die politische Landschaft und die Probleme, die alle Menschen in den USA derzeit begegnen, abzielen und das am besten integrieren in ihre Arbeit. Wie können sie trotzdem ihre Arbeit verrichten? Wie können sie sich anpassen an die derzeitige Lage? Wie können sie sich wirklich noch irgendwie effizienteren gestalten, ohne auch noch Angst zu haben vor staatlicher kompletter Repression? Wir haben selbst nicht diese Vorträge besucht, aus dem Grund, weil wir hier eben nicht in Amerika arbeiten und es sowieso schon schwierig genug war, sich immer nur für einen Vortrag zu entscheiden, weil ja drei gleichzeitig jederzeit liefen. Aber es war dennoch ein sehr präsentes Thema. Es gab mehrere Vortragsreihen darüber und es trifft sehr viele Personen und Organisationen in den USA derzeit aktiv.
Wie sehr war das die amerikanische Szene präsent? War das ein USA-Kongress oder ein internationaler? Wie viele Leute von außerhalb der USA sind dort gewesen?
Wie viele genau außerhalb kann ich jetzt schwer sagen, aber es war auf jeden Fall die Mehrheit aus den USA, das bestimmt. Es gab sicher Organisationen aus Europa, also aus Israel auf jeden Fall, das wissen wir, aus Griechenland mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, eigentlich aus sehr vielen europäischen Ländern, auch Südamerika zum Beispiel, aber die Mehrheit war definitiv aus den USA.
Gab dennoch auch die Möglichkeit, dass sich die ganzen europäischen Organisationen selbst zu einem Meetup treffen, das leider zu dem Zeitpunkt war, als wir schon im Flugzeug wieder gesessen sind. Aber da wird auch im Nachhinein noch versucht, sich gegen diesbezüglich auszutauschen. Aber es waren auf jeden Fall Vertreter auch aus Dänemark, Schweden, den UK, genau. Und
Deutschland Berlin. Auf jeden Fall auch.
Ja.
So viel habe ich auch mitbekommen, weil ich wurde da so angeschrieben, ob ich jetzt da zu irgendeinem Raum zu Besuch kommen kann, obwohl ich gar nicht vor Ort war. Und waren halt Deutsche und ein Slowake, der mich da angeschrieben hat. Also offenbar dürften die da auch vertreten gewesen sein. Aber es geht natürlich bei mehr als 860 BesucherInnen sicherlich unter. War die Sprache ausschließlich Englisch oder gab es da auch anderssprachige Workshops, Vorträge?
Ich hätte keinen einzigen Workshop erlebt, der nicht in Englisch abgehalten war. Die einzelnen Meetups unter den Organisationen sind ist gut möglich, dass diese in anderen Sprachen waren, weil ich weiß auf jeden Fall, dass sich verschiedene Länder oder auch Ländergruppen zusammengetan haben, weil man konnte innerhalb der App sich absprechen und dadurch immer wieder so kleine Räume erstellen. Und da haben wir eben gesehen, dass zum Beispiel Südamerikanisch sich zusammensprechen möchten oder Portugiesisch sprechende oder ähnliche Gleichgesinnte von verschiedenen Gruppierungen. Und da ist das sehr gut möglich. Aber kein einziger Vortrag war in einer anderen Sprache als Englisch.
Also wenn so ein großer Kongress hauptsächlich USA ist, kann man da einen Eindruck gewinnen von der Tierrechtsbewegung in den USA? Ist die groß und stark? Geht viel weiter? Hat man da ein Gefühl dafür bekommen, wie sich jetzt über die Jahre sie etwas weiterentwickelt hat?
Es wirkt auf jeden Fall so, also dass die ganze Bewegung sehr groß ist und sehr stark und sehr mächtig ist. Also das kommt auf jeden Fall rüber. Es wird aber es wurde weniger thematisiert, welche Erfolge bereits erzielt wurden, wo die USA gerade steht bei der Tierindustrie und bei Tierschutz allgemein. Das war schon eher schwer herauszufinden, weil halt primär zwischen den Organisationen oder zwischen den Menschen vor Ort, zwischen den Gästen, eher die Strategien untereinander geteilt wurden. Wie kann man das erreichen, wie kann man mehr erreichen? Das war dann eher so im Fokus.
Es war auch vielmehr ein Ausblick auf, wie können wir zukünftig besser arbeiten, um mehr zu erreichen. Und in der Hinsicht auch sehr viel auf Bezug neue Medien, neue Möglichkeiten, neue AI-Schnittstellen, neue Tools, um wirklich effizienter neue Wege zu gehen, um mehr zu erreichen, als wirklich das Thema war, was wurde erreicht.
Wie ich 2001, 2002 bei diesen Kongressen war, die natürlich von wem anderen organisiert worden sind, aber halt auch in den USA und fast, würde ich sagen, auch in dieser Dimension. Ich war damals zweimal in Washington, D.C., da war militanter Aktivismus ganz ein zentrales Thema. Es haben auch Leute gesprochen, die direkt aus dem Gefängnis gekommen sind. Es waren auch eine Reihe von Aktiven zu der Zeit im Gefängnis. Shaq USA, diese Stop Hunting Animal Cruelty Kampagne, wo Kevin Jonas, heißt er, glaube ich, als Chef 6 Jahre Haft bekommen hat. Der hat kurz vor Haftantritt dort seine Vorträge gehalten und das Vorgehen des Staates und vom FBI kritisiert. Es war auch dieser Mensch mit indigenem Hintergrund dort, der diese ganzen Pelzfarmbefreiungen gemacht hat und dafür 4 Jahre in Haft war, der hat das auch dort erzählt. Dann war der Paul Watson dort, der eben Sea Shepherd gegründet hat und dort erzählt hat, wie er also die ganzen Boote rammt. Es war so eher so eine Stimmung, auf, hinaus, keine Angst, jetzt schlagen wir das alles zusammen und errichten, machen eine Revolution. Dieses Spirit, dieses Gefühl kommt mir bei dem Kongress jetzt nicht durch. Was würdet ihr sagen?
Also ich muss sagen, der Spirit kam direkt bei der Eröffnungsrede schon auf. Ich fand die sehr inspirierend, wo das Hauptthema wirklich war, zusammenzuarbeiten, die Unterschiede, die früher oftmals zu Problemen und Streitereien geführt haben, wo es gerade um das Thema vielleicht Reform gegen direkte Aktionen ging, dass hier Leute wieder mehr versuchen, innerhalb dieser ganzen Szene von allen Leuten, die sich eigentlich für Tiere und Tierrechte einsetzen wollen, wirklich zusammenzuhalten und auch mal über einen gewissen Schatten zu springen. Und am markantesten dabei waren eigentlich sogar die Worte von dem CEO von Beyond Meat, der gesagt hat, dass dieses ganze System, gegen das wir kämpfen, nur von Gafferband, Antibiotika und staatlichen Subventionen zusammengehalten wird, also uns nicht standhalten kann.
Ich muss auch sagen, dass der Spirit schon stark zu spüren war, eben, dass man mit gesammelter Kraft, mit eben mit dem Verbündnis aus aller Welt sehr viel erreichen kann und da auch einmal hart durchgreifen muss, dass es mal unbequem sein kann, das Ganze mal aufzurütteln, die Menschen zu informieren. Und eigentlich finde ich schon, war das spürbar und auch motivierend.
In den frühen 2000er Jahren hat Gary Francione diesen New Welfareism-Gedanken aufgebracht, damals als ein Schimpfwort für Reformismus, und hat einen richtigen Bruch in der Tierrechtsbewegung weltweit eigentlich zustande gebracht, auch in den USA. Du hast schon ein bisschen erwähnt, auf der einen Seite diejenigen, die pragmatische Verbesserung, Reformen wollen, auf der anderen Seite Gary Francione und seine Follower, die der Meinung waren, der Reformismus ist schädlich, weil er verhindert das komplette Umdenken und die Veganisierung der Gesellschaft. Gary Francione selbst war aber dabei noch sehr gegen militanten Aktivismus. Er hat gemeint, man muss das alles mit Zweiergesprächen machen. Man sollte also vegan Autos machen mit freundlichem Gesicht und keinesfalls nicht einmal zivilen Ungehorsam. Das hat er schon für viel zu konfrontativ gehalten. Also wenn man so will, ist da noch eine Aufsplitterung zwischen einem Abolitionismus via militantem Aktivismus, Abolitionismus via reinem vegan Outreach und dem Reformismus, den pragmatischen Zugang, Gesetze und das System der Gesellschaft durch eben auch den Handel und dergleichen zu verändern. Hat man diese Bruchlinie dort irgendwo noch gespürt?
Es war sogar direkt das Thema in der Eröffnungsdiskussion, die direkt geführt worden ist von Wayne Hisung und Louis Bollard, die gemeinsam schon einmal deswegen in einen Streit geraten sind, weil sie beide von der unterschiedlichen Richtung kommen. Aber halt auch als Beispiel dafür, dass sich diese beiden privat getroffen haben, ausgetauscht haben und beide jetzt eigentlich gemeinsam an unterschiedlichen Strängen gegen dasselbe Regime kämpfen. Ich finde es sehr faszinierend, dass man diese Kluft damals hatte und sich gegenseitig innerhalb der Szene leider so bekämpfen musste. Aber der eine Weg, der für viele erfolgreich sein kann, muss nicht der erfolgreichste sein für die andere Person. Und diese unterschiedlichen Wege gemeinsam zu kombinieren, finde ich, ist einer der besten Ansätze davon und zeigt auch, wie sich jetzt die Leute besser geeint austauschen und auch gemeinsame Aktionen tätigen in dem Bereich und so neue Synergien schaffen.
Gary Francione hat ja seinerzeit, der ist ein Uni-Professor gewesen und hat eben diesen Zugang gewählt, einen sehr juristischen, dass eben das Hauptproblem das ist, dass Tiere als Sachen gelten nicht und dass man diesen Sachenstatus ändern soll, und hat nicht ganz Unrecht, weil das natürlich auch bei pragmatischen Reformen problematisch ist, aber man kann natürlich auch mit Reformschritten diesen Sachenstatus letztlich abbauen, zum Beispiel durch Tierschutzombudschaften, die schon ein bisschen ein Schritt hin sind, die Interessen von Tieren anzuerkennen. Aber Gary Francione hat gesagt, der VGT ist das größte Hindernis, das hat er echt deutlich gesagt und geschrieben, das größte Hindernis in der Umsetzung von Tierrechten. Also er war der Meinung, Reformen sind tatsächlich schädlich, und der VGT war damals so als Paradebeispiel von einer konfrontativen Reformkampagnen zu sehen. Was mich jetzt noch interessiert, was war auch 2001, 2002 ein sehr großes Thema, ist Woke. Also das ist jetzt ein bisschen ein Wort, finde ich, das von der Rechten dauernd als Beleidigung benutzt wird und daher wirklich nicht mehr so gerne in den Mund nimmt. Aber es wurde dort ständig darüber gestritten, ob jetzt dieses oder jenes Foto sexistisch ist oder nicht, ob diese Ausdrucksform Indianer oder nicht ein Problem ist, ob man Dreadlocks haben darf oder nicht. Das war ein die ganze Bewegung durchrüttelndes Thema 2001, 2002. Ist das dort in irgendeiner Form aufgetaucht? Ich meine, gab es zum Beispiel Flintertoiletten?
Nein, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, also dass es überhaupt so ein präsentes Thema wäre. Aber was es schon gab, war eine Person, die vor Ort, wird die heißen?
für die psychische Gesundheit zuständig war, falls genau. ein Thema einen oder eine Person etwas aufregend, aufbauschend oder nicht ganz verständlich fand, dass man zu dieser Person jederzeit hingehen kann, dass die per App oder per Telefon erreichbar ist, eine Station dafür geben hat, dass man sich dann jedes Mal, wenn so etwas sein sollte, dort auch aussprechen kann. Und es wurde auch in der nach der Eröffnungsrede gab es ein Podium dafür, weil es gab scheinbar, das haben wir nicht mitbekommen, eine gewisse Diskussion um manche Vorträge oder manche Personen, die teilnehmen und auch vortragen, wo es Personen gab, die sich dagegen beschwert haben und dagegen waren, dass diesen Personen zugesagt wird, sowie Personen, die gesagt haben, die müssen unbedingt auch vortragen. Und da gab es ein eigenes Setting, wo nochmal darüber gesprochen werden konnte.
Ging es da um Tierrechtsvorwürfe oder um Vorwürfe auf anderen politischen Ebenen? Zum Beispiel in Luxemburg war ja Gaza, Israel so ein Thema, das jetzt sogar zu Boykottaufrufen geführt hat.
Dadurch, dass wir daran nicht teilgenommen haben, können wir es nicht sagen. Aber ich glaube, es ist ein Konvolut aus all diesen Möglichkeiten.
Auch persönliche Konflikte, würde ich sagen, untereinander.
Kann alles.
Was mich dann noch interessiert, ist ziviler Ungehorsam, inwiefern das ein Thema war. Lange Zeit war ziviler Ungehorsam, weil man eben gegen diesen Monolith der Tierausbeutung ankämpfen musste und ziemlich verzweifelt war, dass da nichts weitergeht, war ziviler Ungehorsam also das Gebot der Stunde, sage ich jetzt vor 25 Jahren. Ihr habt es mir schon erzählt, abseits des laufenden Mikrofons, dass jemand davon gesprochen hat, wie er Puppies, also junge Hunde aus Tierversuchslabors befreit und sich dazu bekennt, soweit ich das verstanden habe, also ein ziviler Ungehorsam. Inwiefern war ziviler Ungehorsam ein Thema und was hat es mit diesem Puppy-Befreier auf sich?
Also dieser Puppy-Befreier, der war aus England und der hat im Zuge eines Vortrags, der hieß Defending Direct Actions, eben davon erzählt, dass er solche Puppy-Befreiungen macht von Tierversuchslaboren und da halt dann auch meistens bestraft wird dafür, beziehungsweise nicht bestraft wird, sondern vor Gericht geführt wird, aber in den meisten Fällen davon kommt und zwar ohne jegliche Strafen. Und da auch in Zukunft keine Angst hat, vor Gericht zu sein, weil es ja lediglich um Puppies geht in dem Sinne. Aber ja, sonst um ziviler Gehorsam.
Also lediglich im Sinn, dass die Leute sympathisieren.
Genau,
es geht um Puppies und nicht um Zerstörung.
Genau, die werden
sonst
jetzt kein...
Sonst könnte man lediglich verstehen, dass es nur Puppies statt
ja, genau, richtig,
Menschen.
Ja. Nein, die werden jetzt keine Haftstrafe androhen wollen, wegen
Obwohl
der Puppies.
Obwohl ich genügend Menschen kenne, die in England Haftstrafen bekommen haben fürs Befreien von Tieren, auch aus Tierversuchslabor.
Okay, diese Person beim Summit, die war sich da sehr, sehr selbstbewusst und sicher, dass das nicht passieren wird.
Okay, aber Defending Direct Action ist ja schon einmal ein Titel, der in diese Richtung geht. Mhm. Gab es also neben dem noch so Aufrufe, seid mehr ungehorsam oder war das eher leise?
Direkte Aufrufe würde ich jetzt nicht sagen. Es gab mehrere Möglichkeiten dazu. Es gab direkt teilweise Aktionen, die nebenbei sogar in der App geplant worden sind, dass man etwas unternehmen kann in der unmittelbaren Nähe. Es gab Direct Action, war selber auch vor Ort. Es ist schon auch immer wieder als Mittel thematisiert worden, aber eher in der Richtung, dass es nicht nur rein Direct Action ist, sondern auch eher eine Mischform davon, um ein gewisses Ziel zu vergrößern oder zu unterstreichen. Aber es ist auch nicht komplett dagegen gesprochen worden. Also es ist akzeptiert, aber auch nicht das Nonplusultra, würde ich mal sagen. Dadurch eine sehr gewogene Mischung.
Noch etwas interessiert mich, du hast da so einige Flugblätter mitgebracht, die dort offensichtlich auf dem Kongress ausgelegen sind und sehr viele davon handeln von juristischem Vorgehen, sei es jetzt zur Verteidigung von Aktivistinnen, sei es zu Prozessen, die man gegen Tierquälerei irgendwie einleitet oder in irgendeiner Form vielleicht auch einen Personenstatus von Tieren erkämpft, Habeas Corpus, dieses geflügelte Wort, das in den USA ja da immer verwendet wird. Es war ja auch bei einem großen Sklavenprozess das Thema, das angeblich dann den Umschwung gebracht hat und das möchte man gern bei Tieren auch erreichen. Das ist irgendwie so eine Verfassungsvorgabe, dass man nur mit guter Begründung der Freiheit beraubt werden darf. Und das wäre zum Beispiel bei einem Zootier ja nicht der Fall, wenn dieses Tier quasi als Person anerkannt wird, für die es Habeas Corpus auch gilt. Ist das irgendwie so eine neue Strömung? Weil ich merke das schon auch in Europa. Es gab jetzt einen reinen juristischen Kongress in Rijeka in Kroatien, wo ich war. Gibt, ist das jetzt irgendwie auch in den USA eine neue Strömung oder international, dass man versucht, auf dem juristischen Weg was für Tiere weiterzubringen? Also jetzt nicht eine Kampagne zur Gesetzesänderung, sondern mit den bestehenden Gesetzen, aber scharfen juristischen Mitteln eine Verbesserung zu erreichen?
Ich denke schon, dass das vor Ort sehr stark vertreten war. Ganz besonders eine Organisation, der Animal Legal Defense Fund, der auch von wenigen Philanthropen gefördert wird und eben Aktivistinnen unter anderem schützen, aber auch für Tierrechte einstehen wollen und da, glaube ich, ganz viel noch machen wollen. Also die waren sehr präsent, die haben auch eine gewisse Größe gehabt und daher denke ich, dass da schon viel passieren wird oder passiert ist auch, ja.
Und noch dazu muss man auch dazu sagen, dass egal in welchem Land, die Gesetzbücher werden nur dicker und nicht wieder dünner. Das heißt, auf diese Art und Weise zu arbeiten, ist immer ein Hebel, der es nicht einfach macht und es dennoch voraussetzt, dass man weitaus mehr Wissen hier aufbaut. In Amerika ist halt auch das Prinzip in der Hinsicht, dass sich viele Organisationen einer gewissen Art verschrieben haben, um anderen zu helfen, so dass nicht zum Beispiel jede Organisation juristische Personen anstellen muss, sondern dass es hier einen juristischen Hauptorganisation gibt, die dafür zuständig ist, anderen zu helfen in dem Moment, wo etwas ansteht. Und das ist natürlich weitaus einfacher in einem einzelnen Land, das halt so groß ist wie Amerika, auch wenn es unterschiedliche Staatsgesetze dann noch unterhalb gibt von verschiedenen Bundesstaaten, macht es das definitiv weitaus einfacher, wenn sich hier eine ganze Organisation darauf stützt, als wenn jede einzelne Organisation das brauchen würde.
Heute berichten wir von dem großen Tierrechtskongress in Los Angeles vom 15. bis 18. Mai 2025, ein tatsächlich großer Kongress mit über 860 Besucher und Besucherinnen. Ich habe zwei Gäste im virtuellen Tierrechtsradiostudio, die wirklich vor Ort waren in Los Angeles in Kalifornien und uns sozusagen direkt davon berichten können. Sie haben uns erzählt, dass das ein Kongress war, der hauptsächlich von Vereinen oder Organisationen aus den USA getragen wurde, organisiert von einer AVA, Animal Vegan Advocacy Organisation. Eintritt ziemlich geschmalzen, $250 für die 4 Tage, aber es wurde einem offensichtlich viel geboten, also ständig 3 Vorträge parallel, die in verschiedenen Räumen gelaufen sind, wo man sich also aussuchen muss, wo man hingeht. Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, über die sozusagen das Umfeld und den Spirit, die Gefühle innerhalb dieses USA in Tierrechtsbewegungsfeld. Reden wir jetzt ein bisschen konkreter jetzt noch über den Kongress selber. Neben den Vorträgen gab es auch Workshops und Podiumsdiskussionen. Ist das so und wie sind die gelaufen? Habt ihr das mitbekommen?
Also die Podiumsdiskussionen beispielsweise, es gab keinen Vortrag, der unmoderiert war. Und diese Podiumsdiskussionen wurden umso mehr moderiert, weil es einfach sehr wichtig war, die Leute auch zurückzuzügeln, weil sie sonst weit ausufern. Es konnten bei den Podiumsdiskussionen direkt über die Event-App Fragen an die Gäste dort gestellt werden, die dann halt auch direkt darüber diskutieren konnten und sollten. Die konnten jederzeit live auch gestellt werden, hauptsächlich kamen sie aber über diese App. Es war ein sehr reger Austausch dann immer, der meistens eher zu kurz ausfiel, weil die Zeit nicht geboten war, dass man alle Fragen beantwortet und durchgeht, aber definitiv guten Input gegeben
hat. Ist dir konstruktiv vorgekommen, diese Art des Diskutierens?
Definitiv.
Hast du Workshops erlebt?
Nein, leider nicht. Wir waren eigentlich nur bei den Vorträgen.
Sind diese Workshops, weil wisst ihr das, echte Workshops oder ist das eher, heißt das nur Workshop, aber in Wahrheit ist es doch eigentlich nur ein Vortrag?
Nein, das waren sicher echte Workshops, also wo man wahrscheinlich eine Aufgabe übermittelt bekommt, ein gewisses Thema, was man dann in der Gruppe ausarbeiten.
Ja, es gibt auch, also man kann auch nachschauen in der App immer noch, dass es da wirklich Aufgabensetzungen gab in den Workshops.
Was in meinen Augen jetzt bei den Kongressen mich immer sehr interessiert, weil sich da auch so eine zeitliche Entwicklung auftut, ist, wie viel ist Tierrechtsphilosophisches? Also man kann natürlich darüber diskutieren, was für Kampagnen man führt, was für eine Erfolge man hatte oder auf welche Weise man besonders effektiv ist. Das bezieht sich auf die Praxis, aber es gibt, also zumindest früher war das ein großes Thema, es war ja auch 2001, 2002 immer der Peter Singer dort, der selber keine Kampagne macht, sondern nur Philosophisches gesprochen hat. Es war Tom Reagan dort, der auch mit seiner Gitarre gesungen hat bei seinem Vortrag oder in der Zeit danach. Wie sehr ist Tierrechtsphilosophie vielleicht der political turn der Tierrechtsphilosophie, wie sehr war das dort Thema?
Ich erinnere mich da sofort an ein großartiges Beispiel, das sogar in einem KI-Vortrag war. Da wurde direkt eben nur philosophisch darüber ein Ansatz gebracht, der auch den Vergleich unter anderem zu Faust gezogen hat. Welchen Pakt man eingeht, indem man immer mehr Möglichkeiten vielleicht selbst verlängern könnte, weil man so viel auslagert an Technik, an KI, an alles Mögliche. Nicht nur in der Zukunft, sondern vielleicht bereits hat. Und das war der philosophischste Ansatz, den ich definitiv dort mitbekommen habe. Bei den anderen wäre mir da jetzt nicht so viel dahinter aufgefallen.
Ist dir Philosophisches begegnet?
Nein, tatsächlich nicht viel mehr wie dir.
Das finde ich interessant, weil das heißt ja irgendwie, philosophisch ist das Ganze ausdiskutiert. Jetzt gehen wir los und setzen es in der Praxis um. Früher war das ja wirklich praktisch umgekehrt, würde ich sagen. Das, was als Theoriearbeit bezeichnet wurde an den Unis, auch Seminare. Ich selber habe in den 80er Jahren so ein Seminar über Tom Regans Buch organisiert. Wir haben da, glaube ich, ein ganzes Jahr lang jede Woche Diskussionen darüber geführt und eben gemeinsam so ein bisschen was davon jeweils gelesen und zur Diskussion gestellt. Naja, offensichtlich ist die Tierrechtsphilosophie als solche ein bisschen aus der Kinderstube herausgekommen und jetzt schon ein bisschen mehr im Mainstream oder unterm Volk, hoffen wir es. Gehen wir zu den Vorträgen, die euch am meisten beeindruckt haben. Was war da für dich das Highlight unter den Vorträgen?
Also mein Highlight war definitiv ein Vortrag zu künstlicher Intelligenz, bei dem eine Organisation sich stark hervorgetan hat, die eine Person beinhaltet, der vor 20 Jahren vegan geworden ist, sich immer in dieser Szene nicht genau den richtigen Platz gefunden hatte, wo er am besten sein Skillset findet und sich dann gerade in dem letzten Wandel der Jahre durch die KI endlich seinen Platz gefunden hat, eine eigene Organisation gegründet hat, die sich nur damit beschäftigt, für alle möglichen Tierrechtsorganisationen neue Tools zu bauen, die ihnen helfen, bessere Kampagnen zu fahren, stärkere, besser unterstützte, mit einer größeren Reichweite, mit einfacheren Aufbau, die einfach viel Hintergrundarbeit ihnen wegnimmt und das diesen auch gratis zur Verfügung stellt, ihnen die Möglichkeit bietet, es für sie zu installieren, zu warten und auf Wunsch sogar neue baut. Und hierzu zum Beispiel auch mehrere Male zu einem Hackathon einladet, wo Leute, die wirklich viel Ahnung von IT haben, sich zusammentun, um dann gemeinsam neue Tools zu bauen.
Was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist das bei so Kongressen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in den USA 2001, 2002 war auch, aber definitiv auf Kongressen haben sich Menschen vorgestellt und ihre sozusagen vielleicht auch nicht formale, aber doch Organisation präsentiert, die in der Lage war oder es bereitgestellt hat, Techniken weiterzugeben, also nämlich technische Instrumente, mit denen man Investigationen machen kann, mit denen man also in der Nacht irgendwo hineinkommt. Das waren also Nachtsichtgeräte und besonders tolle neue Funkgeräte, das ist ja vor 25 Jahren besonders gewesen und dergleichen. Hast du Erfahrung mit einem Vortrag dort, der sich mit diesen, was wir hier als Recherchen bezeichnet, auseinandergesetzt hat, wie man halt Tierquälereien aufdeckt, die oft hinter verschlossenen Türen stattfinden?
Ja, da war ich tatsächlich beim Vortrag und zwar hieß der Future of Investigations. Da waren zwei Vertreterinnen von unterschiedlichen Organisationen, die von ihrer Arbeit, von ihren Erlebnissen berichtet haben. Und da war eine Person, eine männliche Person, die man sich eigentlich unveganer gar nicht vorstellen könnte, aber relativ, sage ich einmal, muskulös gebaut, ein Military Cappy, eine Sonnenbrille und hat darüber berichtet, wie sie Aufdeckungen machen. Und die machen das so, dass sie sich wirklich einschleusen in den Betrieb, also als Mitarbeiter dort bewerben und dann halt wirklich in einem Schlachthaus mitarbeiten, halt mit versteckter Kamera und das halt wirklich für eine längere Zeit. Also die müssen dann wirklich diese Prozesse da mitmachen, in zum Beispiel einen Schlachthausbetrieb. Und darüber hat er, natürlich viel berichtet und sehr, sehr bewegend erzählt davon.
Was aber auch noch interessant dazu zu sagen war, dass diese Undercover Investigations abgesprochen sind mit dem Staatsanwalt und oder auch der örtlichen Sheriffbehörde.
Ja. Echt wahr?
Eine Sache, die in Österreich irgendwie unvorstellbar klingt, aber dort...
Die würden das ja sofort weitersagen, unsere Behörden.
Die geben sogar den Input, auf was sie besser achten sollen, damit dann möglicherweise der ganze Betrieb geschlossen werden kann.
Und der wird dann auch geschlossen. Also wenn da was passiert, was nicht korrekt ist, dann wird dieser Betrieb in Zusammenarbeit mit den Behörden geschlossen.
Etwas, was Sie Aktivismus-Szene im Tierrechtsbereich seit langem quält oder immer schon, wahrscheinlich alle solche aktivistischen Bewegungen, sozialen Bewegungen, ist die Frage, wie hält man Leute aktiv? Weil die Menschen kommen als idealistische junge Menschen daher, glauben, erkannt zu haben, so muss die Welt sein, glauben, es reicht jetzt, wenn sie es allen sagen und schwupp, wird sich alles ändern, dann fallen auf, es ist nicht so. Und dann gehen sie. Brennen aus, weil sie sich zunächst mal überangestrengt haben, weil sie glaubt haben, das wird nur kurz sein. Gab es einen Vortrag über die Frage, wie man mit sowas umgeht?
Es gab nicht direkt einen für aktivistische Personen. In dem Fall war der mehr gestützt darauf, auf Personen, die in einer Organisation bereits arbeiten, vielleicht auch dort eine höhere Position haben und dort langfristig aushalten, wenn es zum Beispiel auch zu internen Problemen kommt oder wenn etwas nicht so schnell vorangeht. Die verschiedensten Coping-Mechanismen, die oftmals in normalen Unternehmen auch genutzt werden, auch da fast schon verpönt klingen, wie beispielsweise das sogenannte Sabbatical, wo man sich einfach mal darauf ein Jahr Auszeit nimmt, um auch wieder mal eine Ruhe zu haben, weil der Alltag ja in solchen Organisationen meistens sehr zeitintensiv, sehr stressig, sehr urlaubsarm und meistens auch zu vielen späten Stunden noch stattfindet, um sich auch mal wieder selbst zu sammeln, zu stärken und auch wieder dann wieder dem Ganzen sich stellen zu können.
Was bleibt dir jetzt in Erinnerung als den tollsten Vortrag, den du gehört hast, spontan?
Tollster Vortrag für mich war von Dr. Michael Greger über das Narrativ der Fleischindustrie, über pflanzliche Produkte und wie man dem Ganzen entgegentreten kann und was die Studienlage vor allem auch zeigt aktuell. Und das ist die, dass von der Fleischindustrie oft gesagt wird, dass hochverarbeitete pflanzliche Produkte ungesund sind, fast schädlich. Derweil zeigt aber die Wissenschaft und Studien, dass auch unter Anführungszeichen hochverarbeitete pflanzliche Lebensmittel noch immer weitaus gesünder sind als Fleischprodukte und sogar mehr Lösung als das Problem sind.
Zusammengefasst, würdest du Leuten empfehlen, dorthin zu fahren, wenn nächstes Jahr wieder irgendwo ein Kongress ist, sei er in Kanada, und würdest du empfehlen, in Österreich einen zu machen?
Sie haben mit den Schlussworten auch gesagt, dass nächstes Jahr geplant ist, dass einer in Berlin stattfindet. Also Interessenten dieses ganzen Bereichs würde ich definitiv dazu raten, hinzugehen, weil ich es eine sehr interessante Erfahrung finde, Möglichkeiten, sich wirklich gut zu vernetzen, und wenn schon in Europa einer stattfindet, wo dann die hauptsächlichen TeilnehmerInnen natürlich aus Europa sind, dann bietet das wirklich gute Möglichkeiten, gezielt gemeinsam zu arbeiten. Also definitive Empfehlung.
Und eine Empfehlung, in Österreich einen Kongress zu machen? Findest du Kongresse eine gute Methode, die Tierrechtsbewegung weiterzubringen?
Eine Kongress allgemein? Ja, natürlich. Den EWA Summit an sich in Wien wäre, glaube ich, eher fehlplatziert. Aber natürlich allgemein Kongresse sind da sehr förderlich, ja.
Und würdest du empfehlen, zu einem EWA-Kongress zu gehen, wenn jemand zuhört und das jetzt zunächst mal spannend findet?
Ja, ganz klar, auf jeden Fall, ja, weil es geht nicht nur um das Wissen, was man dort vermittelt bekommt, nicht nur um die Strategien der anderen Organisationen, wie sie arbeiten, sondern ich glaube, ganz essentiell ist der Austausch untereinander, und glaube ich, das macht es auch aus dann am Ende.
Wir sollten sagen, dass ein Kongress in Österreich ansteht, jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, 27. bis 30. November kann das sein, in Wien, jedenfalls tierrechtskongress.at kann man sich anmelden und dort teilnehmen. Der ist auf jeden Fall billiger, so viel kann man sagen, als dieser EWA-Kongress. Und die Anreise, wenn man dieses Radio live hört, dann viel weniger, weil das ist nur Wien und Umgebung. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.